Ich lese den Predigttext aus Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.
Liebe Greifbar-Gemeinde, die Geschichte ist schnell erzählt. Wir sind im Honeymoon der ersten Christen. Es ist ein wahrhaft himmlischer Moment, ein Herz und eine Seele. Welche Gemeinschaft kann das schon von sich behaupten? Sie lebten aus einer ungeheuren Freude heraus, denn ihr Meister Jesus war tot und er lebt. Sie lebten in einer großen Erwartung. Lange, lange wird es nicht mehr dauern. Dann wird er kommen und diese Welt komplett rund erneuern. Alles wird gut. Und darum lebten sie nicht nur mit Freude und in großer Erwartung, sondern sie lebten radikal. Wenn sowieso alles bald vorüber ist, warum sollten wir dann noch an unserem Besitz kleben? Weg damit! Und bis Jesus kommt, kann man doch mit den Erträgen die Armen versorgen. Und sie fackelten nicht lange. Die Maklerbüros in Jerusalem hatten Hochkonjunktur, die Grundstückspreise fielen in den Keller, weil das Angebot stieg. Lauter Christen, die Grund und Boden verkauften und dafür nicht lange feilschten. Die Erträge gingen an die Gemeinde. Die Gemeinde versorgte die, die nicht genug hatten zum Leben. Die Geschichte ist schnell erzählt. Alte, Witwen und Kranke bekamen, was sie brauchten. Niemand litt Mangel. So geht das eine ganze Weile und es macht großen Eindruck auf die Menschen in der Stadt. Honeymoon der ersten Christen. Ein himmlischer Moment. Ein Herz und eine Seele. Damit wären wir eigentlich fertig. Aber jetzt kommen die Fachleute für antike Literatur und die machen es richtig kompliziert. Die finden das nämlich ziemlich schwierig, was hier steht. Und sie sagen, alles schön und gut, aber doch, wenn man genau hinguckt, sehr problematisch, weil diese Fachleute für antike Literatur finden meistens ziemlich problematisch, was sie hier lesen, aber aus sehr verschiedenen Gründen. Die ersten sagen, naja, das war schon beeindruckend, dieser urchristliche Liebeskommunismus. Hat schon was, ohne Frage. Nur, dieser urchristliche Liebeskommunismus ist doch krachend gescheitert. Lest nur weiter. Na los, lest weiter. Ein paar Zeilen später wird es schon erzählt. Da fangen die Ersten an, in der Gemeinde zu tricksen und zu zocken, dass sie doch erstmal ihr eigenes Schäflein ins Trockene bringen. Na und dann gibt's Zoff, weil nicht alle Armen in der Gemeinde wirklich gut versorgt wurden. Schluss mit Herz und Seele. Und dann kommt auch noch politischer Druck auf die Christen dazu. Die meisten wurden schlicht und ergreifend aus der Stadt gejagt. Und die, die übrig geblieben waren in Jerusalem, die waren so bettelarm und so mittellos, dass sie überhaupt nicht mehr klarkamen. Erst litt keiner Mangel und dann litten alle Mangel. Gemeinden aus aller Welt müssen plötzlich einspringen. Es kommt zur ersten großen Kollektenaktion weltweit für die völlig verarmte Gemeinde in Jerusalem. Also vergesst es, netter Versuch, aber am Ende doch krachend gescheitert. Die nächsten sagen, naja, wer weiß denn, ob es überhaupt wirklich so gewesen ist? Also wer weiß das schon? So ganz genau. Der Lukas, der malt hier in der Apostelgeschichte ein wunderschönes Bild. Wahrscheinlich so, wie es in einer besseren Welt auch sein könnte oder auch sein sollte, aber so radikal, wie es da steht, war es bestimmt gar nicht. Also eine tolle Utopie, aber doch nicht mehr. Da sagen die Dritten, na, aber so einfach ist das nicht. Ihr könnt es euch nicht so leicht machen. Wenn der Lukas das hier so beschreibt, dann meint er bestimmt, so müsste es sein. So soll es sein. Hat nicht Jesus auch dem reichen jungen Mann gesagt, er soll all seinen Besitz verkaufen, den Armen geben und ihm nachfolgen? Also los, hinterher. Naja, vielleicht nicht gleich alle. Aber doch einige könnten doch so leben. Radikal, arm, gehorsam und ehelos. Also eben als Nonnen und Mönche im Kloster. Arm und auf die Gaben anderer angewiesen. Arm auf Erden, aber reich bei Gott. Also entlassen wir mal die Fachleute für antike Literatur, weil jetzt wird es richtig kompliziert mit dem Bibellesen. Die Geschichte war doch so schön einfach, anziehend, klar. Und jetzt ist alles plötzlich kompliziert. Aber man kann zwei interessante Details in dieser Geschichte auf jeden Fall mal festhalten. Das erste Detail, unbestritten, diese Gemeinde war außerordentlich bunt. Da gab es Leute, die besaßen offenbar Grund und Boden. Die waren wohlhabend. Vielleicht waren sie sogar reich. Und es gab andere, die litten Mangel, denen ging es nicht gut. Und das Spannende daran ist, die waren offensichtlich in einer Gemeinde. Reiche und Arme. Und das ist doch bemerkenswert. Jesus brachte sie zusammen und Jesus hielt sie beieinander. Es gab nicht eine Wein- und Käsegemeinde hier und eine Brot- und Wassergemeinde dort. Das zweite Detail, die Menschen, die Jesus kennengelernt hatten und die ihm nachfolgten, die konnten nicht länger so tun, als hätte ihr Glaube nichts mit ihrem Besitz zu tun und als hätte der Mangel und die Armut von Menschen nichts mit ihrem Glauben zu tun. Das ging einfach nicht mehr. Die Reichen fühlten sich plötzlich zuständig, verantwortlich, in die Pflicht genommen, vielleicht, von Jesus auf die Schulter getippt, ganz sicher. Und darum fingen sie an, sich von ihrem Besitz zu lösen. Es war ihnen plötzlich wichtig, dass die Mangel litten, anständig versorgt wurden. Das war ihnen sogar noch wichtiger als mehr Zinsen, schönere Bäder und besseres Fleisch auf dem Tisch. Also liebe Gemeinde, entspannt erstmal einen Augenblick. Das Studienhaus muss nicht verscheuert werden. Die Leute aus den WG im Ostseeviertel müssen im Winter nicht im Elisenhain kampieren. Und diese bescheidenen Häuschen in Weitenhagen, naja, wenigstens vorerst. Aber bevor wir es uns zu gemütlich machen und wieder eine Predigt an uns vorüberzieht, die nichts verändert, hätte ich 4 Anregungen, wie uns Gottes Wort verändern kann. Es geht ganz einfach darum, dass wir froh, dankbar, nachdenklich und praktisch werden. Froh, dankbar, nachdenklich und praktisch. Die ersten 3 gehen sehr schnell. Das 4. braucht einen Moment. Also das erste, froh. Warum froh? Froh werden wir, weil wir aus einer Geschichte leben, in der einer, der alles, aber wirklich alles hatte, um unseretwillen auf alles verzichtet hat. Er war reich und wurde arm. Als er vor der Wahl stand, reich zu bleiben und uns zu verlieren oder arm zu werden und uns zu gewinnen. Da war seine Entscheidung klar. Er wurde arm, bettelarm. Bei seiner Geburt gab es für ihn und seine Familie keinen Raum in der Herberge. Seine Familie musste fliehen und um Asyl in Ägypten betteln. Es heißt, er habe nie ein eigenes Haus besessen. Und er sagt einmal von sich selbst, dass die Vögel Nester haben und die Füchse Gruben, in denen sie sich verbergen und schützen können. Aber er hat kein Plätzchen auf dieser Erde, wo er Ruhe finden könnte. Er zieht durchs Land. Er tut vielen Armen Gutes. Am Ende stirbt er einen armseligen Tod, nackt, entehrt, verachtet. Er, der alle Gewalt im Universum besaß, ist am Ende an einem Kreuz wehrlos festgenagelt. Und der Apostel Paulus, der die Geschichte genau so erzählt, deutet sie. Er sagt, Jesus wurde arm, damit ihr reich wurdet. Ihr hättet niemals reich werden können, wäre er nicht arm geworden. Er hat alles verkauft und es den Armen gegeben. Er deckt unseren Mangel komplett ab. Er vergibt uns unsere Schuld täglich. Er gibt uns Paradiesvertriebenen eine ewige Heimat. Er erklärt uns Weisen zu Kindern Gottes. Unser Thema würde ganz fürchterlich moralisch werden, wenn wir nicht begriffen, wir sind reich, weil er arm wurde. Du bist reich, guck mal näher hin, egal wie deine Lebensumstände im Augenblick sind, du bist geliebt, du bist auf ewig, in Gottes Treue geborgen. Über dein ewiges Schicksal ist entschieden. Du bist nie wieder Mutterseelen allein. Und du hast unverlierbare Würde, Anerkennung und Ehre. Das bist du, reich. Die Geschichte von Armut und Reichtum ist ein Anlass zur Freude. Und froh werden wir, weil Jesus arm wurde und weil wir reich sind. Zweitens, dankbar. Nun könnte man denken, jetzt kommt dasselbe nochmal. Aber nein, wir haben noch einen anderen, einen kleineren Grund, bei diesem Thema dankbar zu sein. Und ich mache das kurz und persönlich. Ich habe vor einigen Jahren einmal die Feldpost gelesen, die mein Vater aus Russland an meine Mutter geschickt hat. Und die Antworten, die sie auf kleinen Karten mit beschränkter Wortzahl zurückgeschickt hat. Und eines der durchgehenden Themen in diesen Feldpostkarten gegen Ende des Krieges und dann vor allem in der Zeit der Kriegsgefangenschaft ist Hunger. Beißender, quälender, zehrender Hunger. Auf einer Karte beschreibt meine Mutter, wie mein 14 Jahre älterer Bruder sich wieder hungrig in den Schlaf geweint hat. Alte Geschichten, weit weg von euch, mag sein. Ich will uns nur darauf hinweisen, in unserem Land gibt es bis auf wenige Ausnahmen keine existenzielle Not, keinen massenhaften Hunger und keine flächendeckende Obdachlosigkeit. Wer bei uns lebt, wer nachts ein Dach über dem Kopf hat, wer in einem warmen Bett schlafen darf, wer nachts nicht von Kriegslärm geweckt wird, wer morgens duschen kann, wer ein Frühstück bekommt, das wirklich satt macht, wer bei Krankheit zum Arzt gehen kann und dafür nicht kilometerweit erst laufen muss, wer frisches, sauberes Wasser jederzeit zur Verfügung hat, wer lernen darf, ja sogar studieren, wer in Freiheit seine Meinung sagen kann, und obendrein sogar glauben darf, was ihn überzeugt und das öffentlich bekunden kann. Der ist reich. Der ist reich. Im Weltmaßstab ist er sogar unglaublich reich. Ich behaupte nicht, dass in unserem Land alles zum Besten steht. Aber ich möchte ein bisschen unsere Maßstäbe zurechtrücken. Wir leben hier sicherer, gesünder, länger, freier und versorgter als viele vor uns und die meisten um uns herum. Und übrigens, kein Mensch in diesem Land hat einen Cent weniger in der Tasche, ein Brötchen weniger auf dem Teller, eine Hose weniger in seinem Schrank, weil und seit Migranten zu uns gekommen sind. Keiner. Die Geschichte von Armut und Reichtum ist Anlass zu großer Dankbarkeit. Dankbar bin ich, weil wir in diesem Land in Frieden und vergleichsweise großer sozialer Sicherheit leben. Drittens nachdenklich. Froh, dankbar, nachdenklich. Vielleicht wurdet ihr gerade so ein kleines bisschen nervös und dachtet, weiß der denn nicht, was los ist an den sozialen Brennpunkten in Deutschland? Doch, weiß er, einigermaßen. An wen also müssten wir hier in unserem reichen Land denken, wenn wir fragen, wer denn die Armen sind, mit denen wir ein Herz und eine Seele sein sollten und die keinen Mangel leiden sollen? Wer ist das? Quiz-Time. Ich stelle euch mal ein paar Fragen. Zunächst mal so eine kleine Definition. Armut in Deutschland ist immer relative, also vergleichsweise Armut. Wir haben es ja gehört, eine elementare Versorgung ist für jeden gesichert. Aber manche sind im Vergleich zu anderen wirklich arm. Und dafür gibt es die Armutsformel. Die Armutsformel geht so: Wer weniger als die Hälfte des Netto-Durchschnittseinkommens verdient, der gilt in unserem Land als arm. Also weniger als die Hälfte von dem, was ein Mensch im Schnitt bei uns verdient, netto, also das Geld, was man wirklich am Ende auf dem Konto hat. Und jetzt ein paar Fragen an euch. Könnt mal so ein paar Antworten mal reinrufen. Die erste Frage lautet: Wo liegt zurzeit diese Armutsgrenze, die sozusagen die Reichen von den Armen scheidet, für eine alleinstehende Person? Für eine alleinstehende Person. 781 Euro, 1011 Euro oder 1400 Euro im Monat? Traut euch. 781? 1011? 1400. Diese Gemeinde ist auch darin ein Herz und eine Seele, dass alle Antworten hier dabei sein dürfen. Die richtige Antwort ist 781 Euro. Das ist die Armutsformel für unser gesamtes Land. Nebenfrage, das musste ich dann doch gleich mal erforschen: Werden Studenten darum in der Regel als arm angesehen? Ja, werden sie. Sie zählen mit. Nur die realistische Auskunft heißt, das ist eine Armut, die in aller Regel vorübergeht. Bei den wirklich Armen ist das nicht der Fall. Zweite Frage: Wie groß ist der Anteil von solchen Armen an der Bevölkerung in Deutschland? 10%, 15%, 25%, 15? 15 ist Konsens? 15 ist richtig. 15 ist richtig. Nebenfrage. Habe ich die noch drauf? Genau. Und in Mecklenburg-Vorpommern, hat jemand eine Ahnung, wie es hier ist? Gut. Ich habe 24 gehört, es sind genau 23,6%. 23,6% der Menschen in diesem Land verdienen weniger als die Hälfte des durchschnittlichen Nettoeinkommens. Das heißt, wir haben bei fast jedem Vierten in diesem Bundesland eine relative Armut. Das ist die höchste Quote in ganz Deutschland. Ein Forscher von unserer Uni hat das so umschrieben: Mecklenburg-Vorpommern ist arm an Menschen, aber reich an Armen. Und nun gehört auch das zu unserem Bild, das wir uns versuchen zu machen. Alleinerziehende Mütter, Rentner, Langzeitarbeitslose, übrigens noch mehr alleinstehende Männer, Seelisch labile und psychisch kranke Menschen, ich weiß auch nicht, warum ich die jetzt gleich nach den Männern sage, aber das ist ein anderes Thema, sind überdurchschnittlich oft betroffen. Eigentlich geht es hier weiter, bei mir geht es gerade nicht weiter. Problem von iPad. So. Ich habe einen Armutsbericht gelesen mit vielen Geschichten. Eine davon, eine junge Mutter, alleinerziehend, Arbeitslosengeld 2, also Hartz 4. Und gegen Ende des Monats erzählt sie, sei ihr Kind krank geworden. Ein Husten, der nicht wegging. Der Arzt verschreibt Hustensaft. Auf dem Weg zur Apotheke rechnet sie nach. 5 Euro Zuzahlung zum Rezept. Wie soll ich danach noch einkaufen gehen? Relative Armut in Deutschland, besonders hier im Nordosten, bedeutet Renten, die nach 45 Jahren Arbeit kaum zum Leben ausreichen. Energiekosten, die hier teurer sind als an anderen Orten in Deutschland, belasten schwer. Wohnungen werden nur noch teilweise, wenn überhaupt, geheizt. Mieterhöhungen erweisen sich als Katastrophe. Es gibt viele prekäre Arbeitsverhältnisse. Zum Beispiel bei den Frauen und Männern, die an unserer Universität die Räume sauber machen. In der Folge schlechte und ungesunde Ernährung, vor allen Dingen bei Kindern. In der Folge viele übergewichtige Kinder. Übrigens Kinder. 10% der Kinder in Mecklenburg-Vorpommern schaffen ihren Schulabschluss nicht. 10%. Das ist das Doppelte der bundesdeutschen Quote. Relative Armut in Deutschland, besonders im Nordosten, bedeutet schlechte Chancen, am sozialen Leben teilzuhaben, in Vereinen mitzuwirken, ins Kino zu gehen, Zugang zu Bildung zu bekommen. Relative Armut in Deutschland, im Nordosten, ist demütigend und beschämend. Man hat sich gewundert bei dieser Studie, die ich da gelesen habe, warum nur 1% der Rentner, 1% der Rentner Grundsicherung bekommen, also zusätzliche Sozialleistungen zu ihrer Rente. Die Antwort auf diese Frage heißt nicht, es geht ihnen doch anscheinend besser, als wir dachten. Die Antwort, so die Fachleute, ist, sie schämen sich, zum Amt zu gehen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Was ich sagen will, zum komplizierten Bild gehört auch das, so gut es uns in Deutschland geht, geht es unter dem Strich doch manchen deutlich schlechter als den meisten. Und zwar in einem Ausmaß, das wirklich Not macht. Und die Armen sind nicht irgendwo in weiter Ferne. Sie sind in dieser Stadt, sie sind unsere Nachbarn. Die Geschichte von Armut und Reichtum ist also Anlass zur Nachdenklichkeit. Auch hier leiden Menschen, die zwar überleben können, aber in vielerlei Hinsicht deutlich weniger vom Kuchen abbekommen als andere. Und darum, vierter Punkt, praktisch. Praktisch. Nun sind wir also froh, dankbar und nachdenklich geworden. Und vielleicht denkt mancher jetzt, und ziemlich weit weg von dem, was bei den ersten Christen in Jerusalem damals Sache war. Ziemlich weit. Wirklich? Gucken wir zurück. Diese Gemeinde war bunt. Die Reichen und Armen waren beieinander und sie waren so froh über Jesus und die Liebe Gottes. Da konnten sie nicht mehr trennen zwischen ihrem Glauben und der Armut von solchen, die bei der Abendmahlsfeier direkt neben ihnen standen. So war das in Jerusalem um das Jahr 35. Und heute, Greifswald, 2018. Ich schließe mit drei praktischen Hinweisen und überlasse es eurem Nachdenken und ich überlasse es diesem Unruhestifter, also dem Heiligen Geist, was daraus wird. Erster Hinweis. Wenn wir vom selben Geist bewegt werden wie die Christen in Jerusalem, dann wird das unser Verhältnis zu unserem Besitz verändern. Will sagen, wir dürfen uns freuen an dem, was wir haben und genießen, was uns anvertraut ist. Aber es ist uns eben anvertraut. Wissen wir, dass alle guten Gaben von Gott kommen, dann wissen wir, dass wir nicht Eigentümer, sondern Verwalter des Guten sind. Nicht Eigentümer, sondern Verwalter des Guten. Und gute Verwalter wirtschaften mit dem anvertrauten Gut, wie es der Eigentümer gerne möchte. Gute Verwalter investieren im Sinne ihres Chefs. Und das Investment, das unser Chef uns ans Herz legt, ist ein Investment zugunsten der Armen. In der Bibel erwächst daraus ein ganz bestimmtes Verhältnis zum Geld. Paulus war zum Beispiel der Meinung, man solle bitte nicht faul sein, sondern fleißig arbeiten, aus zwei Gründen. Erster Grund, damit man niemandem zur Last fällt und man selbst für sein Leben sorgen kann. Zweiter Grund, damit man abgeben kann für die, die Mangel leiden. In vielen Gemeinden weltweit übersetzt man das bis heute folgendermaßen. Wenn dein Geld aufs Konto kommt, egal wie viel, egal wie wenig, dann nimm die ersten 10% und investiere in Gottes Reich. Die ersten 10%, nicht die letzten, für Gottes Reich. Für die Gemeinde auch das, aber auch für die Armen hier und weltweit. Die nächsten 10% lege zurück, sparen, vorsorgen, ganz für die Schwaben hier im Raum. Und vom Rest bestreite deinen Lebensunterhalt. Und wenn du merkst, dass das Spaß macht, in Dinge zu investieren, die Ewigkeitswert haben, dann darfst du die ersten 10% auch gerne nach oben ausdehnen. Dann wird so etwas wie die Kollekte in unserem Gottesdienst von einer Nebensache zu einer Übung des Glaubens. Und wir bewähren uns als guter Verwalter und investieren in Gottes Sache. Zweiter Hinweis. Wenn wir vom selben Geist bewegt werden wie die ersten Christen in Jerusalem, dann werden wir politisch denken lernen. Politisch denken lernen. Dieses Thema lässt sich nicht auf der Ebene persönlicher Beziehungen verhandeln. Was hilft armen Menschen? Wie sähe eine faire und gerechte Sozialpolitik aus? Es ist nicht Sache einer Predigt, zu sagen, ob Hartz IV ein Segen oder ein Fluch war. So klar ist das auch nicht. Aber es ist Sache einer Predigt, euch zu sagen, dass unsere Liebe zu den Armen uns über Hartz IV nachdenken lässt. Es ist Sache der Predigt, euch zu sagen, dass solche Themen in die Gespräche unserer Kleingruppen gehören, in unser privates Gebet und in unsere Fürbitten im Gottesdienst. Und erlaubt mir, dass ich einige von euch an dieser Stelle persönlich anspreche. Wir sind hier ja nicht in einem luftleeren Raum beieinander. Unsere Gemeinde hat sich so entwickelt, dass die größte Gruppe aus Studentinnen und Studenten besteht. Euch rede ich jetzt an. Die anderen können einen Augenblick entspannen. Oder auch nicht. Mal gucken. Ihr seid ja nicht nur Menschen, die hoffentlich einmal einen akademischen Abschluss machen und dann gutes Geld verdienen. Sei euch gegönnt. Armut ade. Ihr seid Elite. Ob euch das gefällt oder zuwider ist, ihr seid Elite. Ihr seid zukünftige Meinungsführer, Leiterinnen, Verantwortungsträger, Entscheider. Und wenn ihr Christen seid, dann seid ihr obendrein Botschafter des Reiches Gottes in eurem kleinen Abschnitt von Gottes Welt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass euch viel anvertraut ist und dass von euch viel verlangt wird. Das bedeutet, dass euer Horizont größer und weiter werden muss. Das bedeutet, dass Gott euch ein Stück seiner Welt anvertraut und erwartet darauf, dass ihr diese Verantwortung wahrnehmt. Einige von euch werden vielleicht einmal eine Schule leiten, vielleicht in schwierigen sozialen Umständen. Andere werden als Oberärzte Verantwortung übernehmen. Einige von euch werden Woche für Woche das Evangelium predigen, so wie ich jetzt hier, und sie werden Gemeinden leiten. Gemeinden, in denen es nach dem heiligen Willen unseres Herrn keinen geben soll, der Mangel leidet. Einige werden als Therapeuten Verletzten und beschädigten Menschenseelen beistehen. Einige werden in der Wirtschaft tätig sein und für den Austausch von Gütern für menschliche Bedürfnisse sorgen. Und überall wird es um diese Frage gehen. Entwickeln sich diese Orte mehr in Richtung dessen, was Gott will, oder wird es immer schlimmer und ärger? Werdet ihr die Verantwortung durch dort tragen? Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Ihr habt es gleich überstanden. Einen Schritt noch. Warum eigentlich? Denkt keiner von euch darüber nach, Bundestagsabgeordneter zu werden? Warum nicht Bürgermeister? Warum sitzt hier nicht ein zukünftiger Parteivorsitzender? Da sind gerade ein paar Jobs frei. Oder eine kommende Ministerin? Wie groß ist euer Horizont? Warum nicht als Christ auch aktiv in den Medien, in Nichtregierungsorganisationen, Bürgerinitiativen und Stiftungen? Werdet ihr Elite für Jesus sein? Oder werdet ihr eine gespaltene Existenz leben? Sonntags Worship und montags bis freitags ein Leben, das davon nichts widerspiegelt. Letzter Hinweis. Unsere Praxis. Unsere Gemeinde. Das war ja jetzt viel über uns als Einzelne. Unsere Gemeinde. In Jerusalem ging es nicht um ein allgemeines politisches Programm zur Bekämpfung der allgemeinen Armut. Es ging um das, was diese kleine Christengemeinde damals tun konnte. Es ging um die Mittel und Ressourcen, die die einen haben und die den anderen nutzen, also ihren Mangel beheben. Was haben wir? Was haben wir, was anderen mangelt? Zum Beispiel im Ostseeviertel. Wenn ihr betet, welches Handeln wird aus diesem Beten geboren, sodass Armut durch Reichtum besiegt wird? Grundstücke haben die wenigsten von uns. Allzu pralle Bankkonten nicht. Die meisten auch nicht. Aber wir haben Begabungen, Zeit, Kraft, Zuwendung. Und ich glaube, dass wir tatsächlich an einer Stelle etwas gegen Armut tun können. Für vieles ist ja gesorgt. Da gibt es Ämter, Beratungsstellen, Verwaltungen. Das Zauberwort, was Armut bitter macht, ist mangelnde Teilhabe. Und Teilhabe ist für viele ein Reichtum. Armut ist nicht zuletzt der Verlust von Teilhabe. Armut ist Einsamkeit. Armut ist kein Sportverein, keine Musikschule, kein Kaffeetrinken für Senioren, kein Urlaub, kein Kino. Alles Dinge, die nicht die Welt kosten, aber etwas Fantasie und verlässlichen Einsatz. Teilhabe. Alles Dinge, in denen wir stark sein können. Ein Musikprojekt für Kinder. Ein Café für Senioren. Gesundheitsangebote. Angebote rund um den Bauwagen. Ausgleichen, was fehlt, durch das, was wir haben. Auch das kann teuer werden. Teuer im Blick auf den Einsatz von Zeit und Kraft. Aber dann zu sehen, wie wir heute ein Herz und eine Seele mit Menschen werden, das ist eine Gabe inmitten dieser Aufgabe. Nicht von oben herab Wohltaten verteilen, aber als gute Verwalter das uns Anvertraute mit anderen teilen und dann selbst beschenkt werden. Darum ginge es. Ich bin überzeugt, dass unsere Gottesdienstreihe dazu da ist, aus den Gedanken ins Leben hineinzukommen und konkret zu werden. Das ist es, was ich vernommen habe beim Lesen dieses Bibelwortes und euch zu sagen hatte. Das schwierige Bibellesen, Experten für antike Literatur, führt letztlich dazu, froh, dankbar, nachdenklich und praktisch zu werden. Praktisch werden wir, wenn wir uns als Verwalter und nicht als Eigentümer verstehen. Praktischer werden wir, wenn wir politisch denken. Praktisch werden wir, wenn wir Menschen mit unseren Mitteln Teilhabe ermöglichen. Überlegt es euch gut. Wenn Gottes Volk auf diesem Weg mitgehen will, dann ruft es,